Würdest du nicht auch gerne eine Lizenz zum Gelddrucken haben? Nun, die Leute hier haben sie. Sie haben tatsächlich eine Lizenz, um Geld herzustellen. Die Königliche Australische Münzanstalt produziert bis zu 2 Millionen Münzen pro Tag. Jede Münze ist ein Kunstwerk, geprägt mit einem Bild der Königin auf der Vorderseite oder Kopfseite und einem Wahrzeichen Australiens auf der Rückseite oder Zahlenseite. Jeder australische Geldschein zeigt außerdem einen Kopf verschiedener bedeutender Personen Australiens und andere Symbole der Nation. Die meisten von uns denken bei Geld an ein Mittel, um Transaktionen zu tätigen, zu kaufen und verkaufen und um Geschäfte abzuschließen. Aber wusstest du, dass Geld noch eine andere wichtige Rolle hat? Geld spricht. Tatsächlich spricht es, auch wenn in deiner Hosentasche getragen, über wichtige Personen in der Geschichte deiner Nation und auch über Werte, die deiner Nation wichtig sind. Ja, jede Münze, jeder Schein erzählt eine Geschichte. Die Idee der Währung als Geschichtenerzählung ist kein neues Konzept. Es geht zurück bis 400 vor Christus, als Porträtmünzen erstmals in Kleinasien geprägt wurden. Im dunklen Mittelalter, noch vor dem Fernsehen und sozialen Medien, benutzten Herrscher Münzen als Mittel, um ihren Untertanen zu zeigen, wie sie aussahen, welche Titel sie trugen und auch, was ihre Ziele waren. Kurz nach der Ernennung zum Diktator auf Lebenszeit der Römischen Republik ließ Julius Caesar zum Gedenken an diesen Anlass Münzen prägen. Die Vorderseite der Münze trug seine Seitenansicht und seinen Titel, während die Rückseite ein Bild der römischen Göttin Ceres zeigte, die nach allgemeinem Glauben die Beschützerin der Plebejer, dem einfachen Volke, war. Caesars Botschaft an die Römer war einfach. Er hatte jetzt das Sagen in der Republik und sein Ziel war es, als Wächter des einfachen Volkes zu agieren. Die Münze wirkte wie eine Twitter-Nachricht, eine mit Bildern und weniger mit Worten als dem erlaubten Maximum von 280 Zeichen. Eine Nachricht, die jedes Mal geteilt wurde, sobald man mit ihr zahlte. Ähnlich fungierte die australische Währung als Geschichtenerzähler für das australische Volk, wie auch die neuseeländische Währung für die Neuseeländer. Jede Münze und jeder Geldschein trägt Bilder, die dafür gedacht sind, Menschen zu unterrichten. Heute werden wir die Geschichten, die in unsere Währung eingraviert sind, erforschen und dabei einen Blick auf unsere nationalen Werte richten. Finde mit mir eine verschlüsselte Botschaft, die uns eine Menge zu sagen hat. Die Königlich Australische Münzanstalt ist der alleinige Produzent aller umlaufenden Münzen Australiens. Sie wurde offiziell im Februar 1965 von Prinz Philipp, dem Herzog von Edinburgh, eröffnet und befindet sich in der australischen Hauptstadt Canberra. Vor der Eröffnung dieser Münzanstalt wurden alle australischen Münzen von Partnerniederlassungen der Königlichen Münzanstalt Londons in Sydney, Melbourne und Perth geprägt. Aber die Königlich Australische Münzanstalt ist unabhängig von der Münzanstalt Londons. Sie ist im Besitz des Commonwealth von Australien. Kurz nach ihrer Eröffnung im Februar 1966 begann Australien damit, Dezimalwährung in den Umlauf zu bringen. Der Bau der Münzanstalt kostete den Commonwealth 5 Millionen australische Dollar und weitere 4 Millionen Dollar für die Ausstattung. Nach ihrer Eröffnung begann die neue Münzanstalt mit der Produktion von Münzen in Zusammenarbeit mit der Melbourner Münzanstalt. Als genügend Münzen im Umlauf waren, schloss man 1967 die Prägeanstalt in Melbourne. Interessanterweise konnte die Königlich Australische Münzanstalt aber erst in den frühen 1980er Jahren die alleinige Produktion aller zirkulierenden australischen Münzen sicherstellen. Zusätzlich prägte die königliche Einrichtung Münzen für mehrere asiatische und südpazifische Inselnationen. Zu diesen Nationen gehört unter anderem Neuseeland, welche die Dienste der Münzanstalt im Jahr 1969 anfragte, Papua-Neuguinea, Tonga, West-Samoa, die Cookinseln, Fidschi, Malaysia, Thailand, Bangladesch, Israel und die Philippinen. Australische Geldscheine werden von der Note Printing Australia GmbH in Melbourne gedruckt. Im Oktober 2018 hat die Reserve Bank Australiens angekündigt, dass sie eine neue 50-Dollar-Banknote am 18. Oktober in Umlauf bringen werden. Nach Angabe der Reserve Bank ist der 50-Dollar-Schein die am häufigsten im Umlauf befindliche Banknote und die primäre Stückelung für Geldautomaten im ganzen Land. Die Reserve Bank brachte somit 46 Millionen 50-Dollar-Scheine im Jahr 2018 in den allgemeinen Umlauf. Unglücklicherweise sind alle 46 Millionen Scheine mit einem Rechtschreibfehler versehen. Auf der Geldscheinseite, die Edith Cowan zeigt, das erste weibliche Mitglied des australischen Parlaments, gibt es einen Ausschnitt aus einer Rede, die sie im Parlament gehalten hat. Der Abschnitt lautet: Ich stehe heute hier in der einzigartigen Position, die erste Frau in einem australischen Parlament zu sein. Dies ist eine große Verantwortung. Nun, bei dem Wort Responsibility im Deutschen Verantwortung fehlt jedoch das letzte I. Ein Fehler, klein abgedruckt, der wiederholt auftaucht. Australien verwendete 1988 als erstes Land Polymerwerkstoffe bzw. Plastik für neu in Umlauf gebrachte Banknoten. Im Vergleich zu Papier sind Polymerscheine sauberer, haltbarer, ermöglichen eine höhere Sicherheit bezüglich Fälschungen, sind leicht recycelbar und besser für sehbehinderte Nutzer geeignet. Die australische Währung erzählt von Menschen, die zu einem besseren Leben in ihrem Land beigetragen haben. Männer und Frauen, die etwas bewegt haben und das Land zu dem gemacht haben, das es heute ist. Es sind Geschichten über Glauben, Mut und aufopferungsvollem Dienst. Wir werden uns eine Handvoll dieser Geschichten anschauen und den roten Faden, der sich durch sie alle zieht, entdecken. Unser erster Halt ist bei der 50-Dollar-Note mit der Geschichte von David Unaipon. David war der Sohn des einäugigen James Ngunaiponi und seiner Frau Nymbulda, welche von dem Volk der Ngarindjeri aus der unteren Murray-Flussgegend abstammen. James wurde auf traditionelle Weise der Aborigines erzogen und verlor ein Auge bei einem Stammeskampf. Als James 26 war, ließ er sich taufen und wurde ein Mitglied der schottischen Freikirche. Die Missionare brachten James das Lesen und Schreiben bei, wozu sie die Bibel als Lehrbuch benutzten. David Unaipon war das vierte von James' 9 Kindern und wurde am 28. September 1872 in der Point McLee Missionsstation in Südaustralien, etwa 80 Kilometer südöstlich von Adelaide, geboren. Als David 7 Jahre alt war, ging er auf die Missionsschule und lernte Lesen und Schreiben. Wie es sein Vater tat, benutzte auch er die Bibel als Unterrichtsbuch. Im Jahr 1885 verließ David die Schule, um im Haushalt von C.B. Young zu arbeiten. Dieser bemerkte Davids eifriges Interesse an Philosophie, Wissenschaft und Musik. David las viel, spielte die Orgel und erlernte den Beruf des Schuhmachers. Interessanterweise war er auch Nichtraucher und Abstinenzler. Er rührte Alkohol nie an. In den 1890er Jahren nahm David eine Stelle als Lagerist bei einem Buchmacher in Adelaide an. Er war über den Mangel an Arbeit für gebildete Aborigines in den Missionssiedlungen frustriert und sah die neue Beschäftigung in Adelaide als eine Möglichkeit für sinnvolle Arbeit. Später kehrte er in die Point McLee-Siedlung zurück und arbeitete als Buchhalter in dem örtlichen Gemischtwarenladen. David war immer eine Art rastloser Erfinder und Tüftler. Im Jahr 1909 verbesserte und patentierte er ein Handwerkzeug zum Schafescheren. Seine Skizze ist auf der 50-Dollar-Note zu sehen. Später erfand er einen Zentrifugalmotor, ein Multiradialrad und eine mechanische Antriebsvorrichtung. Er war davon besessen, das Geheimnis des Perpetuum mobile zu entdecken. Und 1914 wurden seine Arbeiten an der Entwicklung von polarisiertem Licht und des Hubschrauberflugs veröffentlicht. So wurde er bekannt als Australiens Leonardo. Eine Anspielung auf den großen italienischen Erfinder des 15. Jahrhunderts, Leonardo da Vinci. Unaipons Prognosen über Hubschrauberflüge entstanden lange, bevor der erste Hubschrauber erfunden wurde. In vielerlei Hinsicht war Unaipon ein Wegbereiter. Er war eine Art Einhorn, denn er war der Erste, der Einzige und er war einzigartig in so vielen Bereichen. Er war kultiviert, wortgewandt, intelligent und ausgefeilt. Dies gepaart mit seiner Identität als Aborigine zerschlug jedes Klischee seiner Generation. 50 Jahre lang reiste er quer durch Australien, schrieb, predigte und hielt Vorträge in Kirchen und Kathedralen. Sein Glaube war ein fester Bestandteil seines Lebens. David Unaipon war auch Sprecher für die Gemeinschaft der Aborigines. Er agierte als Befürworter zur Förderung der Aborigines und vertrat ihre Interessen im Parlament und vor mehreren königlichen Kommissionen. Für seine nationalen Dienste erhielt er 1953 die Krönungsmedaille. Unser zweiter Halt auf unserer Geschichtsreise durch die Währungen ist die 20-Dollar-Note mit dem Pastor John Flynn. Er war ein presbyterianischer Pfarrer, der das gründete, was wir heute als den Royal Flying Doctor Service kennen, ein medizinischer Flugdienst, der Notfallhilfe und Krankentransporte für die entlegensten Orte im australischen Outback bereitstellt. John Flynn wurde in Mooliagul im Bundesstaat Victoria am 25. November 1880 geboren. Nach dem Tod seiner Mutter war John gerade erst 2 Jahre alt und wurde zwischen seinen Verwandten hin und her geschoben. Aber seine schwierige Kindheit hat ihn nicht davon abgehalten, einen bedeutenden Unterschied im Leben der Menschen um ihn herum zu machen. Als er ein Teenager war, beschloss John Flynn, den Lehren von Jesus aus der Bibel zu folgen. John wurde später ein Pastor und entschied sich unter weisen Kolonisten und Aborigines in den abgelegenen Teilen des australischen Outbacks zu arbeiten. Er erkannte, dass seine Arbeit nicht nur das geistige, sondern auch das körperliche Wohlbefinden der Menschen, für die er arbeitete, umfasste. Im Jahr 1911 machte sich Flynn in der Smith of Dunnesk Mission in Beltana, etwas nördlich von Adelaide, an die Arbeit. Während er dort arbeitete, legte er den Grundstein für einen medizinischen Dienst. Er eröffnete Buschkrankenhäuser mit Krankenschwestern in abgelegenen Gegenden. 1912 erstellte Flynn dann einen Bericht über seine Arbeit im australischen Outback. Er legte den Bericht der Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche in Australien vor und diese gründete daraufhin die australische Inlandsmission. Flynn wurde dazu ernannt, die Arbeit der Mission zu überwachen. Zu Beginn hatten sie einen Prediger, eine Krankenschwester und ein Pflegeheim in Otnadatta. Daraus entwickelte sich ein Netzwerk von umherziehenden Missionaren auf Kamelen, welche durch die abgelegenen Gebiete des australischen Outbacks reisten und spirituelle sowie medizinische Hilfe anboten. Aber Flynn sah den Bedarf für mehr als nur medizinische Hilfe zu Fuß. Ein Einsatz aus der Luft war nötig, um medizinische Hilfe schnell und effizient in abgelegene Gebiete bringen zu können. 1926 vermachte ein Kindheitsfreund Flynn eine beträchtliche Summe in seinem Testament. Das verschaffte Flynn genügend Geld, um den Royal Flying Doctor Service zu gründen. Heute fliegt der Royal Flying Doctor Service jedes Jahr Millionen von Kilometern und versorgt über 300.000 Patienten durch ihre Kliniken, Lufttransporte und andere Dienstleistungen. Der nächste Halt auf unserer Währungstour ist der 10-Dollar-Schein und die Geschichte eines sehr beliebten australischen Helden, Banjo Patterson. Patterson wurde als Andrew Barton am 17. Februar 1864 in der Nähe von Orange, New South Wales, geboren. Als Kind gab ihm die Familie den Spitznamen Barty. Barty lebte die meiste Zeit seiner Kindheit im australischen Buschland. Seine allseits beliebte Poesie ist in vielerlei Hinsicht ein Liebesbrief an das australische Buschland und umfasst eine Vielfalt lebhafter Charaktere. Im Oktober 1886 wurde Pattersons erstes Gedicht in dem Magazin The Bulletin veröffentlicht. Zu dieser Zeit war Patterson als Anwalt in Sydney tätig. Er signierte seine Gedichte als The Banjo, um seine Anonymität zu wahren, wodurch sich der Name etablierte. In den folgenden Jahren veröffentlichte er zunehmend mehr Gedichte, geschrieben in seinem charakteristischen Stil erzählender Buschballaden. 1895 veröffentlichte Patterson dann sein erstes Gedichtbuch, genannt The Man from Snowy River and Other Verses. Es war in einer Woche ausverkauft, brach den australischen Verlagsrekord und machte Patterson über Nacht zu einer allgemein bekannten Person. Aber dadurch wurde seine Identität aufgedeckt und so zog sich Patterson in die Viehstation in Dagworth, Queensland, für eine Atempause zurück. Während er in der Dagworth Station war, schrieb Patterson seine kultigste Buschballade, Waltzing Matilda. Diese wurde später vertont und zur inoffiziellen Nationalhymne Australiens gemacht. Kurz darauf gab Patterson seine Arbeit als Anwalt auf und wurde Journalist. Er reiste nach Südafrika, um über den Burenkrieg zu berichten. Im Jahr 1915 reiste Patterson während des Ersten Weltkriegs als australischer Hauptmann nach Ägypten. Dort war er Teil einer Versorgungseinheit, welche Pferde trainierte und der Kavallerie für den Krieg bereitstellte. Während des Krieges versorgte Patterson insgesamt 50.000 Pferde und 10.000 Maultiere. Nach treuem Dienst für sein Land kehrte er 1919 zurück nach Hause und setzte seine Arbeit als Journalist und Schriftsteller fort. Der letzte Stopp auf unserer Geschichtsreise erzählt uns von Caroline Chisholm. Sie wurde auf dem 5-Dollar-Schein abgebildet, welcher zwischen 1967 und 1990 herausgegeben wurde. Caroline Chisholm wuchs in einem streng christlichen Elternhaus in England auf und wurde von Werken demütigem Dienens umgeben. Ihre Mutter besuchte regelmäßig die Kranken und Armen in ihrer Nachbarschaft, wobei Caroline oft mit ihr ging, um zu helfen. 1838 kam Caroline mit ihrem Mann und zwei Kindern in Australien an. Zuerst bemerkte sie die Notlage vieler alleinstehender Einwanderinnen. Die meisten von ihnen kamen mittellos und ohne Aussicht auf Arbeit in Australien an. Sie waren gezwungen, auf der Straße zu leben und waren ständig in Gefahr, angegriffen zu werden. Die damalige Regierung zeigte nur wenig Interesse an diesen Frauen. So hatten sie es schwer, anständige Jobs und saubere Unterkünfte zu finden. Anfangs nutzte Caroline ihre eigenen Ressourcen und bot vielen Frauen eine Unterkunft in ihrem Zuhause. Doch schon bald erkannte sie das enorme Ausmaß der Arbeit, die vor ihr lag, und bat den Gouverneur von New South Wales um Hilfe. Man gab ihr ein heruntergekommenes, von Ratten befallenes Regierungsgebäude als Unterschlupf. Und sie machte sich an die Restaurierungsarbeiten. Am Ostersonntag 1841 kniete Caroline Chisholm nieder und weihte sich Gott ganz. Sie bat ihn um Unterstützung für die Einwanderergemeinschaft in Australien. Ihre Hingabe zu Gott ließ sie innerhalb von 6 Jahren über 11.000 Einwanderer ansiedeln. Sie half dabei, Familien wieder zusammenzuführen und gründete eine Organisation in England, um qualifizierte britische Arbeiter nach Australien überzusiedeln. Während der ersten 4 Jahre nach der Gründung förderte ihr Programm 3.000 Einwanderer. Die Lebensgeschichten der abgebildeten Menschen sind vielfältig und bunt. Aber es gibt einen roten Faden, der sie alle miteinander verbindet. Jeder von ihnen gab sich selbst auf die ein oder andere Weise für den Dienst an andere hin. Ihre Geschichten unterstreichen ein wichtiges Prinzip, das selbst aufopfernde Geben. Michael Norton, Professor für Betriebswirtschaftslehre, führte im Jahr 2011 an der Harvard Business School eine Studie durch. Er war daran interessiert, die häufig gestellte Frage, kann man mit Geld Glück kaufen, zu beantworten. Ihr erstes Testfeld war die Universität von British Columbia in Kanada. Die Forscher sprachen mit zufällig ausgewählten Studenten der Universität und fragten sie, ob sie interessiert seien, an einem Experiment teilzunehmen. Wenn sie mit Ja geantwortet haben, wurde ihnen ein Umschlag gegeben. In jedem Umschlag waren $5 bis $20 und eine kurze Anleitung. Einige Empfänger wurden angewiesen, das Geld im Umschlag für sich selbst bis 17 Uhr am selben Tag auszugeben, während andere dazu angewiesen wurden, das Geld in ihrem Briefumschlag bis zur gleichen Zeit für jemand anderen auszugeben. Die Forscher riefen die Teilnehmer später am Abend an, um ihnen ein paar Fragen zu den Erlebnissen ihrer Ausgaben zu stellen. Sie fanden heraus, dass diejenigen, die das Geld für sich selbst ausgaben, keinen Unterschied darin feststellten, wie glücklich sie sich danach fühlten. Doch diejenigen, die Geld für andere ausgaben, berichteten von einem gesteigerten Glücksgefühl. Eine Meinungsumfrage aus dem Jahr 2010 befragte 153 Länder. Diese ergab, dass wohltätige Spenden eng mit dem Level an Glück des Spenders korrelieren. Der Weltspendenindex führte 2018 Buch über das wohltätige Spendenverhalten von über 146 Ländern. Interessanterweise lag Australien in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz. Es ist beeindruckend, dass sich diese Nation Vorbilder gewählt hat, welche unter anderem für ihren Geist des Gebens bekannt wurden. Geben spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit und dem Wohlergehen des Einzelnen, der Gemeinschaften und der Nationen. Geben ist auch ein Herzstück der Bibel. Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen soll, sondern ewiges Leben hat. Gott ist der größte Geber aller Zeiten. Gottes Herz zeigt sich am deutlichsten im Leben und Wirken von Jesus. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, sehen wir, dass Gott uns durch ihn eine ganze Reihe an unschätzbaren Gaben schenkt. Schauen wir uns einige dieser Gaben an, die uns Jesus anbietet. Erstens, und damit am wichtigsten, hat Jesus sein eigenes Leben hingegeben, um uns von der Sünde zu retten. Beachten wir, was er in Matthäus Kapitel 20, Vers 28 sagt. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Zweitens kam er, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Jesus sagte dies in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Hier ist, was er sagte. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Die Möglichkeit, ein Leben in ganzer Fülle zu leben, ist eines der vielen Geschenke, die er uns gerne geben möchte. Drittens, er gibt uns Frieden. In Johannes Kapitel 14, Vers 27 sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, noch soll es sich fürchten. Wir leben heute in einer Welt, gefüllt mit so viel Aufruhr, Gewalt und Hass. Frieden ist etwas, wonach wir uns alle sehnen. Und doch ist es etwas, das sich unserem Zugriff auf Schritt und Tritt zu entziehen scheint. Aber Jesus bietet uns Frieden an. Die Art von Frieden, den wir nirgendwo anders auf dieser Welt finden werden. Und zu guter Letzt gibt Jesus uns Kraft. In Jesaja Kapitel 41, Vers 10 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Oft scheint es im Leben so, dass die Prüfungen und Sorgen, denen wir begegnen, uns zu überwältigen drohen. Aber Jesus verspricht, uns zu stärken und aufrechtzuerhalten, selbst in unseren dunkelsten Momenten. In Jesus haben wir Rettung, Kraft, Leben und Frieden. Wenn dir die heutige Reise nach Canberra und unser Besuch in der Königlichen Australischen Münzanstalt gefallen haben, wenn dich unsere Gedanken über Christusähnliches Geben und das Glück, das es mit sich bringt, angesprochen haben, dann sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir auf eine weitere Reise über das Leben gehen. Bis dahin, lass uns für einen gebenden Geist beten, wie der, der sich im Leben von David Unaipon, John Flynn, Banyo Patterson und Caroline Chisholm zeigte. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar für das Leben der illustrierten Persönlichkeiten, die wir heute betrachtet haben, und für ihr Geschenk des Dienstes an anderen. Aber vor allem wollen wir dir für dein Geschenk danken, das größte Geschenk von allen, Jesus, der uns Vergebung, Frieden, Glück und ewiges Leben anbietet. Wir danken dir, in Jesu Namen. Amen.